man wird nicht adipös, weil man zu viel isst, sondern man isst zu viel, weil man adipös ist, weil man eine Krankheit hat, die Adipose das heißt. Und das, und da komme ich zum nächsten Punkt, bedeutet, dass diese Menschen mit Adipose das ein gestörtes Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Das heißt, jemand, der eine Mahlzeit isst, hat am Ende kein Befriedigungs-Sättigungsgefühl, sondern ist eigentlich immer noch so hart hungrig.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, wir haben heute einen interessanten Gast, wie immer. Also wir haben ja immer interessante Gäste. Heute geht es um was, was mich auch sehr viel beschäftigt. Nicht? Also mit zunehmendem Alter habe ich auch das Problem, dass ich mein Körpergewicht schlecht unter Kontrolle halten kann. Was hast du für ein BMI?
21,3. Was sagt dir das?
Dass du wahrscheinlich lügst.
Das ist total spannend. Okay, 21,3 hat zum Beispiel der BMI-Rechner im Internet gesagt. Aha, okay. Ist kein Geheimnis, ich bin 64 Kilo schwer und 1,72 groß und das ist dabei rausgekommen. Ja. Und du hast wieder brillant eingeleitet. Danke, Oliver. Diesmal hast du es geschafft, im ersten Satz schon über dein Alter zu sprechen. Ich glaube, wir sollten einmal einen Podcast über das Altern machen.
Ja, über meins.
Über dein sowieso. Wir haben heute einen wirklich großartigen Gast vom Landesklinikum Hollabrunn bei uns, nämlich den geschäftsführenden Oberarzt Dr. Philipp Becker hin. Schön, dass Sie die Reise bei dem grauslichen Wetter auf sich genommen haben und zu uns nach St. Pölten kommen sind in den Besprechungsraum G1.3. Und das Thema ist wirklich spannend, nämlich metabolisch-bariatrische Chirurgie. Das ist ein Thema, da bin ich ja völlig blank.
Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung und da wäre wahrscheinlich die erste Frage gleich.
Was ist denn das?
Indiziert nämlich, was ist denn überhaupt metabolisch-bariatrische Chirurgie, Herr Ort?
Guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein und etwas zu erzählen über Adipositas und über Adipositas-Chirurgie. Früher hat es Adipositas-Chirurgie geheißen und besser trifft aber der Begriff metabolisch-bariatrische Chirurgie zu. Metabolisch heißt Stoffwechsel, hat alles mit Stoffwechsel zu tun. Bariatrisch heißt eben Eingriff gegen das Gewicht durch Chirurgie in dem Fall. Der Iatros ist der Arzt im Griechischen und Baros ist das Gewicht. Daher ist dieser Begriff entstanden, der auch international verwendet wird. Das heißt, wir bieten eine Therapieform an für Menschen, die es nicht schaffen, auf anderen Wegen ihr Gewicht und damit auch ihre Gesundheit in den Griff zu kriegen. Das umreißt es jetzt ganz grob.
Jetzt haben Sie Patientinnen angesprochen, die wahrscheinlich unter einem relativ großen Übergewicht leiden. Ab wann kommt man denn in die bariatrische Chirurgie oder wann wird denn da überhaupt über so einen Eingriff nachgedacht?
Genau, also das ist weltweit ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber in Österreich haben wir die Situation, die, muss man sagen, glückliche Situation seit vielen Jahren, dass es abhängig ist vom Body Mass Index. Wobei das glücklich trifft es nicht ganz. Wir würden gern Leute operieren, die ein bisschen leichter sind, aber schwerer krank sind. Und da gibt es manchmal ein bisschen Diskussionsbedarf auch mit den Bewilligungsstellen bei der Gesundheitskasse. Prinzipiell ist es so, dass auch international in den meisten Ländern üblich ist, ab einem Body Mass Index von 40 die Operation zu indizieren, sagen wir, also in den Patienten anzubieten und ab einem Body Mass Index von 35 mit Begleiterkrankungen oder Komplikationen der Adipose, das, wie wir das auch ganz gern nennen. Das sind zum Beispiel der hohe Blutdruck, ein nicht einstellbarer Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, erhöhte Blutfette. Es können aber auch zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom sein, das heißt, dass man lange Atemaussetzer während des Schlafs hat, das ist auch so eine Begleiterkrankung. Fettstoffwechselstörungen, Arthrosen, starke Gelenksbeschwerden. Das sind alles Sachen, die mit der Adipose das einhergehen. Es gibt über 200 Krankheitsbilder, die mit der Adipositas direkt assoziiert sind. Aber das sind jetzt so die Klassiker, die ich genannt habe. Und wenn ein oder mehrere dieser Faktoren zutrifft, dann gibt es die Bewilligung durch die Krankenversicherung oder Gesundheitskasse.
Jetzt habe ich einen BMI-Rechner bedient quasi im Internet und habe einen BMI von 21,3 rausgekriegt. Das heißt, ich bin in der glücklichen Situation, nicht zu Ihnen kommen zu müssen. Sie reden von Adipositas als Krankheit. Ich glaube, dass Adipositas, diese Fettleibigkeit, wie es ja genannt wird, ein Stigma hat und dass die Menschen, die betroffen sind von dieser Erkrankung, in der Gesellschaft vielleicht nicht immer als krank gesehen werden, sondern da andere Faktoren zur Sprache kommen, die essen zu viel. Die sind zu faul, dass Bewegung machen. Das führt zu einer Kränkung, das führt zu Scham. Ich denke, es macht wahrscheinlich Sinn, Adipositas ambulant aufzusuchen. Wie komme ich zu einer Adipositas ambulanz? Welche haben wir in Niederösterreich? Wo finde ich es?
Sie haben jetzt in einem langen Satz ganz viele Dinge angesprochen.
Bin ich berühmt dafür.
Gut, da könnte man jetzt über jeden dieser Punkte ganz lang reden. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, über diese Punkte zu reden. Aber ich beantworte einmal Ihre Frage. Wenn man von Adipositas betroffen ist in einem Ausmaß, wo man sagt, also man hat jetzt wirklich schon einiges probiert oder vieles probiert, dann fällt sehr schnell das Wort Diäten. Diäten sind meistens zum Scheitern verurteilt, weil kein Mensch ein Leben lang eine Diät durchhalten kann. Was ist eine Diät? Eine Diät ist in der Regel eine sehr einseitige Ernährung, wo man Kohlenhydrate ausspart. Dafür ist der Mensch nicht gebaut. Das geht eine Zeit lang ganz gut, aber jeder, der das schon einmal probiert hat oder probieren musste, weiß, dass irgendwann der Wille gebrochen ist sozusagen und dann nascht man dann doch wieder was oder man greift zu etwas, was dann halt nicht auf dem Diätplan steht und das führt innerhalb von abenteuerlicher Geschwindigkeit zu der neulichen Gewichtszunahme, die in der Regel dem sogenannten Jojo-Effekt folgend wieder dorthin bringt, wo man ausgegangen ist. Diese Menschen mit Adipositas, die zu uns kommen, haben eben einen ziemlichen Leidensdruck, haben oft schon diese Begleiterkrankungen und machen sich dann einen Termin aus in unserer Adipositas-Ambulanz. Wir haben am Standort Hollabrunn eine chirurgische Adipositas-Ambulanz. Das heißt, für dieses Erstgespräch nimmt sich dann immer ein Kollege von uns oder eine Kollegin Zeit, klärt einmal auf, was ist Adipositas, warum glauben wir, dass man das chirurgisch behandeln kann oder sollte in manchen Fällen. Und dann hat der Patient auch die Möglichkeit, nachdem er alles darüber gehört hat, in einem ungefähr 30-40-minütigen Vortrag, die Möglichkeit, im Einzelgespräch dann auf das jeweilige Problem genau einzugehen und dann einen Operationstermin zu überlegen. Die Operation wird dann nochmal genau besprochen, aufgeklärt, die Benefits und die Risiken, die es gibt, so wie bei jeder Operation, die wir machen. Prinzipiell ist es so, dass wir ja viele Patienten haben, die jetzt nicht nur einfach einen BMI 40 haben, sondern auch diese Begleiterkrankungen haben. Und dann arbeiten wir sehr gerne mit dem Landesklinikum Stockerau zusammen. Dort ist der Primar Schelkshorn ein Diabetologe, aber auch Adipositas-Spezialist. Und diese Kooperation hat sich jetzt eigentlich sehr gut entwickelt. Und wir schicken Patienten, die eben schwerer krank sind oder sehr schwer sind, weil wir haben ja auch Leute, die haben einen Body-Mass-Index von über 60. Da würden wir gerne die Patienten vorbehandelt haben, um sie wirklich in einen idealen Zustand dann operieren zu können.
Und Sie haben jetzt, oder der Peter hat es eigentlich im Grunde angesprochen, dieses Thema Scham und diesen Aspekt, der so ein bisschen in der Bevölkerung existiert. Adipositas oder Übergewicht an sich ist immer assoziiert mit einer Disziplinlosigkeit. Jetzt ist es so, dass in meiner Wahrnehmung sehr viele Menschen, die Übergewicht haben, durchaus ganz vieles im Leben erreicht haben, also viele Ausbildungen gemacht haben, zum Teil ganz erstaunliche Leistungen erbracht haben. Das heißt also, dieses Phänomen der Disziplinlosigkeit kann es nicht sein, dass ich Übergewicht habe. Jetzt die Frage an Sie als Spezialisten, wie ordnet man das ein, dass manche Menschen wenig Probleme mit dem Gewicht haben und manche wiederum da sozusagen tatsächlich keine Handhabe finden und dann zu ihnen in die Ambulanz kommen?
Also dazu muss man sagen, dass die Adipositas eben eine Krankheit ist, die auch von der WHO als Krankheit so anerkannt ist. Es ist noch nicht in allen Regierungsprogrammen drinnen, dass es wirklich eine Erkrankung ist, aber es gibt einen, die Mediziner wissen das, einen ICD-10-Code für diese Erkrankung und daher ist es eben auch so definiert und eine Krankheit bedingt immer vom Arzt, dass er sich was überlegt, was man gegen diese Krankheit tun kann. Jetzt gehen wir zu den Ursachen. Die Adipositas ist eine chronische, sehr komplexe Erkrankung, die relativ viele Ursachen hat. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist die Genetik. Das heißt, Menschen werden mit einer Veranlagung geboren, die es ihnen ganz, ganz schwer macht, gegen diese Veranlagung ihr Leben lang anzukämpfen. Man kann in der frühen Kindheit noch ganz gut gegensteuern, aber es ist oft schon so, dass die Kinder mit einem übergroßen Gewicht auf die Welt kommen, weil die Mütter schon adipös waren oder sind. Und dann ist es ganz, ganz schwierig. Dann werden diese Kinder oft in ein Umfeld geboren, wo Essen eine große Rolle spielt. Das heißt, da ist es dann schon sehr schwierig, gegenzusteuern. Und dann kommen sie in Kindergarten, Volksschule. Da könnte man auch noch relativ gut eingreifen, ist aber auch schon schwieriger. Da geht es dann sehr viel um gesunde Ernährung. Da geht es darum, dass eben nur Wasser getrunken wird und nicht irgendwelche anderen süßen Getränke, die für Kinder natürlich interessant sind. Dann geht es um die gesunde Jause, dann geht es um die Bewegung. Das ist eine Phase im Leben, wo man wirklich noch eine Chance hat, dagegen anzukämpfen sozusagen, gegen diese Veranlagung. Wenn man diesen Zug verpasst, dann wird aus diesen übergewichtigen, adipösen Kindern ein Erwachsener, der auch dieses Problem hat. Also da ist es dann, je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es dagegen anzusteuern. Also da liegt sehr viel und deshalb wünschen wir uns auch, dass die Ernährung und die Erziehung, was die Ernährung betrifft und Bewegung betrifft, in den Mutter-Kind-Pass hineinkommt, weil ich glaube, dass man dort schon sehr früh ansetzen könnte. Wir haben das auch mit den Verantwortlichen schon besprochen. Das dauert natürlich alles ein bisschen, aber dort sind wir auch durchaus auf offene Ohren gestoßen. Das heißt, das ist mir ganz ein zentraler Punkt, zu sagen, die Leute, die zu uns kommen, und das sage ich auch jedem Patientin, jeder Patientin, jedem Patienten, sie sind nicht zu 100% schuld daran, dass sie jetzt beim Chirurgen sitzen müssen, unter Anführungszeichen. Viele empfinden es als ein komplettes Versagen in ihrem ganzen Leben, dass sie jetzt dann keinen anderen Ausweg mehr finden, als sich operieren zu lassen. Und dann sage ich ihnen immer, ja, okay, aber sie haben eine Veranlagung. Sie haben nicht die Chance gehabt, gegen diese Veranlagung wirklich gut anzukämpfen, weil es auch die Möglichkeiten gar nicht gegeben hat oder sie nicht gewusst haben. Und es ist absolut eben nicht so, dass man sich die Adipose das aussucht. Oder umgekehrt gesprochen, dass man aufgrund einer Willensschwäche, einer Faulheit, dass man sich gehen lässt, dann adipös geworden ist. Und ich habe letztens einmal einen sehr gescheiten Satz gehört, man wird nicht adipös, weil man zu viel isst, sondern man isst zu viel, weil man adipös ist, weil man eine Krankheit hat, die Adipose das heißt. Und das, und dann komme ich zum nächsten Punkt, bedeutet, dass diese Menschen mit Adipositas ein gestörtes Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Das heißt, jemand, der eine Mahlzeit isst, hat am Ende kein Befriedigungs-Sättigungsgefühl, sondern ist eigentlich immer noch so hart hungrig sozusagen und könnte die Portion vom Kind, das nicht aufgegessen hat, jetzt nur um ein plakatives Beispiel zu bringen, auch noch aufessen, weil bevor man es wegschmeißt, isst man es noch. Und das ist ein Teil des Problems. Und das kann man mit noch so viel Energieverbrauch dann auch nicht mehr in den Griff kriegen. Wir haben einige unserer Patientinnen und Patienten, die in ihrer Jugend sehr viel Sport betrieben haben. Und dann aufgrund irgendwelcher Lebensumstände, aufgrund eines Unfalls, aufgrund einer Veränderung der Ausbildung aufgehört haben damit und dann adipös geworden sind. Das heißt, die Veranlagung war da, wurde kompensiert durch Ernährung, durch sehr viel Bewegung, durch Leistungssport und kippt dann sozusagen heraus. Und was übrig bleibt, ist dann dieses gestörte Sättigungs- und Hungergefühl.
Bevor wir jetzt einsteigen und die verschiedenen operativen Verfahren vielleicht ein bisschen beleuchten, würde ich nur gern auf ein Thema aus der inneren Medizin eingehen. Also sehr viele Menschen, Peter, du wahrscheinlich auch, kennen ja neben Aspirin und Voltaren mittlerweile auch zwei Präparate, die relativ gängig sind, nicht Ozempic und Mounjaro, und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Präparate, die sozusagen tatsächlich auch jetzt im Ruf stehen, bei der Gewichtsabnahme zu unterstützen. Ist das jetzt ein Themenfeld, wo Sie sagen, als bariatrischer Chirurg, wahrscheinlich wird mir bald das Skalpell aus der Hand genommen von der inneren Medizin, oder ist das was, was sozusagen auch parallel als Weg verfolgt wird?
Ja, danke, sehr gute Frage. Also viele haben die Befürchtung unter uns Chirurgen, hatten die Befürchtung, dass da jetzt der totale Gamechanger auf den Markt kommt. Ich sehe es anders. Ich glaube, es ist ein probates Mittel. Wir sind mit den besten Präparaten, und Sie haben ja zwei schon genannt, schon langsam in der Nähe der Erfolge der bariatrischen Chirurgie. Noch nicht ganz, aber die werden besser. Es gibt Kombinationen von Stoffen. Was sind diese Medikamente überhaupt? Das sind Medikamente, die den Körper oder die körpereigenen Hormone oder Inkretine, wie wir das nennen, das sind Stoffe, die im Darm freigesetzt werden und im Gehirn wirken, imitieren. Das heißt, man gibt dem Körper etwas zurück, was er nicht hat, und verursacht damit zum Beispiel im Gehirn ein Sättigungsgefühl. Das heißt, die Menschen, die erfolgreich behandelt werden, und das sind leider auch nicht alle, mit diesen Medikamenten haben ein besseres Sättigungsgefühl. Sie haben auch eine langsamere Magenentleerung. Es gibt noch eine Unzahl von anderen Wirkungen, auch auf das Insulin und die Verbesserung der Insulinwirkung. Und das alles führt dazu, dass man weniger isst und die Fettreserven abgebaut werden. Also im Prinzip ein ähnlicher Weg wie in der Chirurgie. Dazu kommen wir dann noch, warum das funktioniert. Aber ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Blutdruckmedikament. Das wirkt, solange man es nimmt. Das heißt, man darf sich nicht erwarten, dass man jetzt diese Therapieform wählt und sagt, okay, funktioniert, ich habe jetzt abgenommen, und man hört damit auf, weil man hat ja schon abgenommen, dass das dann so bleibt. Weil dieser Stoff, den man zuführt, natürlich dann wieder weg ist, und dann kommt man ganz unweigerlich, und da kann man noch so willensstark sein, das sind wir wieder bei dem Thema, es zieht einen wieder dorthin zurück. Und da gibt es auch schon Langzeitstudien über diese Medikamente, wo eben genau dieser Effekt aufgetreten ist. Das heißt, man muss sich dann darauf einstellen, diese Therapie ein Leben lang fortzuführen. Kann man auch machen, wenn man das Geld dazu hat. Ja, jetzt sind wir beim nächsten schwierigen Punkt. Es gibt noch keine Erstattung für diese Präparate. Das wird hoffentlich irgendwann Thema sein. Und dann werden wir wahrscheinlich weniger Menschen operieren müssen. Im Moment ist es weltweit so, und auch in Österreich, dass wir ungefähr 1% der Betroffenen, nämlich diese BMI 40 oder 35 plus Komorbidität, wie wir das nennen, Begleiterkrankungen, operieren. 1%. Der Rest ist angewiesen auf andere Therapieformen oder eben nicht und wird eben nicht entsprechend versorgt. Das heißt, da ist sicher auch noch von den Kassen was zu tun. Wir können momentan in einem, das ist eigentlich so wie ein Pilotprojekt, diese Medikamente einsetzen für Patientinnen und Patienten vor einer Operation, um sie in einen besseren Gewichtsbereich zu bringen, um sie besser operabel zu machen, gesünder zu machen, den Diabetes auch ein bisschen besser zu machen. Das heißt, da können wir das schon, haben hier ein Präparat, das aber jetzt, ein bisschen provokant gesagt, das Schwächste von den, die es jetzt am Markt gibt, ist. Das wird sich hoffentlich auch noch ändern. Da gibt es Gespräche mit der Kasse, weil das eine sinnvolle Ergänzung ist. Ich sehe diese Medikamente eben, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Und es gibt noch ein zweites Einsatzgebiet. Nicht alle Operationen funktionieren für immer. Und wenn jemand später, nach einigen Jahren, wieder an Gewicht zunimmt, dann kann man sich überlegen, setzt man jetzt ein Medikament ein, um ihn wieder dorthin zu bringen, wo man haben möchte oder wo der Patient, die Patientin hin möchte. Oder operiert man noch einmal? Und da sehe ich eine sehr große Chance für diese Präparate.
Oliver, bevor wir jetzt über die zum Hauptthema kommen, nämlich zur metabolisch-bariatrischen Chirurgie und über die verschiedenen Möglichkeiten, würde ich gerne mal zusammenfassen. Nämlich, was ich gelernt habe oder was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, da nochmal zu sagen ist, Schuld hat keinen Platz, wenn wir über Adipositas reden. Ja. Die Menschen haben einen gestörten Hunger- und Sättigungsgefühl. Und es ist eine sehr komplexe Krankheit mit sehr, sehr vielen Begleit- und Nebenerkrankungen. Ja. Und Sie als Chirurg operieren natürlich gerne, ja, aber der Patient steht im Mittelpunkt und Sie überweisen an Ihre Kolleginnen der internistischen Adipositas-Ambulanz, wenn Sie sehen, das wäre für den Patienten das Beste. Ein Teil hat man selbst in der Hand, aber ein Teil wird mitgegeben durch die Genetik, ja, und das, was wir selbst in der Hand haben, das kennen wir schon von ganz vielen Podcasts, von der psychischen Gesundheit, von Bluthochdruck, von diesen Lifestyle-Erkrankungen, nämlich Ernährung, Bewegung, ja. Hat Schlaf einen Einfluss auf die Adipositas?
Ja, gutes Thema. Leute, die zu wenig schlafen, neigen eher dazu, adipös zu werden. Mhm. Ja, also der gesunde Schlaf ist ganz was Wichtiges. Nicht zufällig ist auch die Schlafapnoe eine Begleiterkrankung. Das ist ein nicht so erholsamer Schlaf und trägt auch sicher zur Prolongation oder zur Verstärkung der Adipositas bei, wenn jemand sowas hat. Ja.
Und ein Punkt noch, nämlich wir hören immer wieder von, also wir haben über Diäten geredet und ja, aber wir hören immer wieder von Intervallfasten und dass man so 14 Stunden am Tag, dass es günstig ist, ja, wenn man 14 Stunden am Tag, also meistens über Nacht sollte man das vielleicht machen, eine Pause hat, wo man nichts isst. Ist das auch eine Empfehlung, die Sie aussprechen können?
Es ist so, ich sehe die Adipose das ja auch in der Behandlung als ein Stufenprogramm. Ja, also man wird niemanden, der jetzt gerade bei der Tür reinkommt und sagt, ich habe ein BMI von 41, bitte operiert's mich, operieren, wenn er vorher nicht schon einiges probiert hat. Und die in der Regel haben diese Patientinnen und Patienten eigentlich die ganze Palette des Angebots durch. Auch dazu gehört auch das Intervallfasten. Dazu gehört die Low Carb, No Carb, Keto, was auch immer, Diät, die es da gibt. Aber auch das Intervallfasten sehe ich problematisch bei einer richtig ausgeprägten Adipositas. Ich glaube, es geht in einem Bereich ganz gut, wo man sagt, man hat eine leichte Adipositas zwischen BMI 30, 35. Da wird man mit diesen Interventionen wahrscheinlich noch ganz gut zurechtkommen. Ob das jetzt gesund ist, ja, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Würde ich auch eher den Internisten dann fragen, ja, oder den Ernährungswissenschaftler, wie physiologisch das ist. Ich glaube nicht, dass es ganz physiologisch ist. Ich glaube, besser ist, wenn man einen regelmäßigen Tagesablauf hat, einen gut strukturierten, wenn man 5 Stunden Abstand hat zwischen den Mahlzeiten, wenn man schaut, was man isst, dass man Kohlenhydrate möglichst sparsam einsetzt. Wir haben in Österreich eine wahnsinnige Brotkultur. Tolles Brot, ich liebe Brot. Aber Brot sollte nicht zu jedem Essen dazugereicht werden. Es sollte einen kleinen Bestandteil haben in der Nahrungsaufnahme. Und die energiereichen Nahrungsmittel sollten eher in der ersten Tageshälfte konsumiert werden. Und die letzte Mahlzeit nicht zu spät. Also das sind so Sachen, die kann man dem Normalgewichtigen mitgeben und sagen, damit hält man das Gewicht in der Regel ganz gut. Natürlich ausgewogene Ernährung. Gemüse ist klar, Obst ist klar, aber Obst hat viel Zucker. Also auch Obst ist nicht gleich Obst. Und wenn wir jetzt Herbst haben, dann sind die Weintrauben überall. Weintrauben haben natürlich einen sehr hohen Zuckergehalt. Also da muss man auch bei den Kindern natürlich schauen, dass man sagt, ja, Obst schon, aber jetzt nicht unbedingt zu jeder Mahlzeit dazu. Und die Banane als Mahlzeitenersatz ist jetzt auch nicht ganz ideal. Also da kann man, glaube ich, schon auch einiges machen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ja, der Peter grinst mich gerade an, weil ich so viele Bananen isst.
Ja, ja. Ich glaube, du lernst halt einiges.
Ja, ich lerne halt jedenfalls wieder was. Trotzdem ist Ihr Kerngeschäft die Chirurgie. Das heißt also, man greift sozusagen in das Körpergefüge ein. Und da wäre jetzt wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, wie schauen denn da oder wie schaut der Eingriff aus? Oder gibt es mehrere Eingriffe? Wie geht man vor, chirurgisch, um eine Gewichtsreduktion herbeizuführen?
Also prinzipiell werden alle Patienten einmal sehr genau abgeklärt. Das muss man noch vorweg schicken. Sie werden internistisch abgeklärt. Wir machen immer eine Magenspiegelung vorher, damit man auch andere Krankheiten, die den Magen betreffen, ausschließen kann. Und ein paar andere Untersuchungen auch. Wenn der Patient dann zur Aufnahme kommt, wird er in Narkose operiert. Und bei der Operation wird ein Teil, es gibt verschiedene Operationsverfahren, Sie haben es eh schon erwähnt, wir verkleinern eigentlich immer den Magen. Das hat jetzt sowohl eine rein mechanische Komponente, dass eben in den Magen weniger reingeht. Aber das, was sozusagen bei der Operation, die wir in Österreich am häufigsten durchführen, das ist der sogenannte Magen-Bypass, wird ein zweiter Teil noch dazu gefügt im Therapiekonzept, der eine Umgehung des Zwölffingerdarms, einen Großteil des Magens und des ersten Teils des Dünndarms beinhaltet. Und da steckt das Wort Bypass drinnen, das heißt nichts anderes als Umleitung, sodass die Nahrung umgeleitet wird und direkt von dem verkleinerten Magen in den Dünndarm transportiert wird. Über eine Verbindung, wir nennen das Anastomose in der Medizin, wird die Nahrung nach einem kurzen Aufenthalt in diesem kleinen Magen sehr rasch an den Dünndarm abgegeben. Die Dünndarmstrecke insgesamt ist ein bisschen verkürzt, je nach Methode mehr oder weniger, bei den Magenbypassformen und trifft dann früher auf untere Abschnitte des Dünndarms. Und jetzt passiert etwas, was wir dann gelernt haben und wo die Internisten dann sehr froh waren über unsere chirurgischen Erfahrungen. Diese Stoffe, die dem Gehirn Sättigung vermitteln, werden mehr ausgeschüttet. Und wir haben wieder den gleichen Effekt, den sich die Internisten mit ihren Medikamenten, ihren Spritzen, jetzt wird es bald auch eine Tablette geben, zunutze machen. Und die Chirurgie war sozusagen der Wegbereiter, um zu zeigen, welche Inkretine da eine Rolle spielen. Und so funktioniert das Ganze bei den Bypassformen. Es gibt noch eine andere Operation, die sogenannte Schlauchmagenoperation oder auch im Englischen Sleeve-Gastrektomie genannt. Die ist ein hauptsächlich restriktiver Eingriff. Das heißt, man verkleinert, verschmälert den Magen und lässt damit eine geringere Nahrungsaufnahme zu. Hier wird auch ein Teil des Magens entfernt, der ein Hungerhormon produziert, sodass auch diese Patientinnen und Patienten nach der Operation berichten, dass sie weniger Hungergefühl haben. Dieser Effekt des Schlauchmagens hält bei den meisten einige Jahre an, aber es gibt zwei Probleme dabei, die muss man auch immer dazu sagen. Es kann gut funktionieren, aber wir sehen doch im Langzeitverlauf die Notwendigkeit, ungefähr 50% dieser Patienten noch einmal einer Therapie zuzuführen, weil sie entweder wieder an Gewicht zunehmen oder ein Problem auftritt, das vielleicht vorher noch nicht da war oder nicht gut genug beachtet wurde, nämlich eine Refluxerkrankung. Das heißt, dass Magensäure aus dieser Hochdruckzone, die der Magenschlauch dann ist, leichter in die Speiseröhre zurückdrängt und dann dort Entzündungen macht. Also diese Menschen mit den Schlauchmagen kommen häufig nach ein paar Jahren zu uns und sagen, ja, ich habe aber jetzt wirklich ein starkes Sodbrennen, ich habe zwar ganz gut abgenommen, aber das quält mich. Und dann was macht man dann? Man wandelt diese Operation um in eine Magenbypass-Operation, sodass der Druckgradient dann nach unten weniger stark ausgeprägt ist und dadurch dieses Sodbrennen sehr erfolgreich behandelt werden kann.
Nach so einer Operation ist man ja dann sozusagen rekonvaleszent, wird sie dann erholen, denke ich. Ist als Patientin, als Patient, die so einen Eingriff hinter sich hat, ist dann irgendwas zu beachten? Also mir würden da beispielsweise so Supplemente einfallen, wo ich sage, ich muss jetzt irgendein besonderes Vitamin zusätzlich nehmen oder ich muss irgendwie bei der Ernährung aufpassen oder ich muss mit irgendeiner Symptomatik rechnen, die ich vielleicht vor dem Eingriff so nicht gehabt habe. Gibt es sowas in der Richtung?
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Alle Patientinnen und Patienten werden vorher sehr genau aufgeklärt über die Veränderungen, die so eine Operation nach sich zieht. Das macht unsere diätologische Abteilung. Die nehmen sich da sehr viel Zeit und schulen die Patienten auch richtig. Es ist so, dass Vorteil ohne Nachteil ist, sozusagen. Und die Umgehung dieses ersten Teils des Dünndarms bedingt, dass bestimmte Vitamine und Spurenelemente nicht so gut aufgenommen werden. Das bedeutet, dass man die ein Leben lang zuführen muss. Dann sind manche ein bisschen erstaunt und sagen, ja, ich esse eh so viel Gemüse und Obst, aber das genügt nicht. Das heißt, bestimmte Stoffe muss man dem Körper zuführen, das sind die sogenannten Supplemente. Da gibt es Firmen, die haben das erkannt und haben spezielle Präparate hergestellt, wo wirklich fast alles drinnen ist, in einer Kapsel oder in einer Lutschtablette, Kautablette, da gibt es verschiedene Darreichungsformen. Und dann nimmt man dazu noch ein Kalzium und ein Vitamin D. Und damit hat man meistens bei den allermeisten Patienten den Tagesbedarf abgedeckt. Dann schreckt das immer die Leute ein bisschen oder viele sagen, naja, jetzt muss ich dann jeden Tag was nehmen. Dann sage ich, ja, aber sie sparen sich dadurch wahrscheinlich bestimmte Medikamente zu nehmen, die sie sonst gegen den hohen Blutdruck oder gegen die Zuckerkrankheit oder gegen die hohen Blutfette einnehmen müssten ein Leben lang. Und dann nehme ich lieber eine Vitamintablette sozusagen als ein Medikament, das auch noch Nebenwirkungen hat potenziell. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Dann sagen manche, das kostet zu viel. Das stimmt aber auch nur bedingt. Also man kommt in der Regel, wenn man das mal ausgerechnet, mit 1 Euro pro Tag gut aus, dass man wirklich seine Supplemente auch ein Leben lang, das ist auch notwendig, die Operation soll einen ja auch ein Leben lang begleiten, dann einnimmt.
Und Symptomatik jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Darmfunktion oder was Ähnliches. Also man hört ja immer wieder nicht vor allem bei Diabetikerinnen und Diabetikern, nicht wenn die Metformin einnehmen, dass zu Blähungen kommt, dass sie in irgendeiner Form der Stuhlgang auch verändert. Gibt es auch in diese Richtung irgendwas, was da erwartbar wäre?
Also bei den Magen-Bypass-Operationen, die wir ja hauptsächlich durchgeführt haben, wie ich gesagt habe, kommt es am Anfang zu einer Veränderung des Stuhlverhaltens, aber das berichten die Patienten eigentlich überhaupt nicht als störend. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle Durchfall haben, sondern es ändert sich dann ein bisschen, aber nach einiger Zeit ist es wieder genauso wie vorher. Es gibt auch Mikrobiomstudien dazu, dass sich das verändert, aber es verändert sich in Richtung einer Verbesserung, interessanterweise. Und auch das Mikrobiom hat ja in der Adipositas-Entstehung eine Rolle, die immer mehr erforscht wird. Und auch da ist es so, dass sich das positiv auswirkt. Und wahrscheinlich auch eine Rolle spielt in der Erhaltung des reduzierten Gewichts. Die Patientinnen und Patienten nach Operationen müssen sich anders ernähren als vorher. Das heißt, nicht nur die Essmenge ist geringer, klarerweise, aus mechanischen Gründen, aber auch, weil man weniger Hunger hat. Und dadurch ist es notwendig, dass man nicht 3-mal am Tag isst, sondern 3 bisschen größere Mahlzeiten und dazwischen aber auch eine Mahlzeit zu sich nimmt, die hauptsächlich Eiweiß enthalten sollte. Das heißt, es ist schon eine Ernährungsumstellung notwendig und das ist auch ein wesentlicher Teil dieser Schulung, die unsere Betreuten mitbekommen sozusagen.
Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit einen Podcast gemacht zum Thema Roboterchirurgie, du erinnerst dich, Peter, und haben dort diesen eindrucksvollen Da Vinci-Roboter also ein bisschen erläutert und der Professor Götzinger hat da einen so einen Aspekt besonders betont, nämlich die Art des Eingriffs. Also man könnte sich jetzt vorstellen, nicht, also wenn ich einen Magen operieren würde, nicht, das wäre eh sowieso eine Katastrophe, denke ich mal, aber ich würde wahrscheinlich einen riesigen Schnitt über den Bauch machen und dann halt den Magen suchen. Jetzt gehe ich davon aus, dass ein bariatrischer Chirurg da ein bisschen besser vorbereitet in dieses Geschehen geht. Was habe ich zu erwarten als Patientin, als Patient in Bezug auf den Eingriff? Also wenn ich mir dann im Nachgang meinen Bauch anschaue oder meinen Oberkörper.
Wir haben über die Zugangswege noch gar nicht gesprochen. Bis Anfang der 2000er Jahre ist diese Operation hauptsächlich offen gemacht worden. Und dann ist die Laparoskopie, wie wir das nennen, die minimal invasive Chirurgie hat sich immer mehr etabliert. Und da ist eben dann auch die bariatrische Chirurgie mitgegangen. Und seit ungefähr 20, 25 Jahren werden diese Eingriffe fast überall laparoskopisch gemacht. Das heißt, wir haben kleine Schnitte, die sind so ungefähr 1 Zentimeter lang, über die wir lange Instrumente in den Bauch hineinführen. Wir blasen den Bauch mit einem Kohlendioxid auf. Das ist ein sehr gut körperverträgliches Gas, das der Körper auch selber wieder abbauen kann, wenn was verbleibt. So wie man heute eine Gallenblase operiert oder oft Leistenbrüche oder Blinddarme. Selbe prinzipielle Technik. Das ist sehr schonend für die Patientinnen und Patienten, auch für den Chirurgen angenehm. Und diese Wunden heilen natürlich sehr schnell, sodass wir die Patienten am zweiten Tag nach der Operation in der Regel nach Hause schicken können. Es gibt sogar Zentren, die schicken es am ersten Tag, und in Holland gibt es Zentren, die schicken es am selben Tag nach Hause. So weit sind wir bei uns nicht. Ich halte das für einen guten Komfort für die Patienten, dass sie 2 Tage noch sich ein bisschen adaptieren können, dass man noch ein paar Werte kontrolliert, aber in der Regel gehen sie nach 2 Tagen nach Hause und haben auch keine Schmerzen mehr. Das muss man auch sagen. Der erste Tag ist manchmal ein bisschen unangenehm, aber das kann man mit Schmerzmitteln gut in den Griff kriegen. Das ist oft noch das Gas, das im Bauchraum verbleibt, ist aber gut zu beherrschen. Und ich sage immer, der typische Patient kommt mir am Tag nach der Operation am Gang entgegen und lächelt, weil er sagt, es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das ist so das, was man sich wünscht, und das ist auch Gott sei Dank die Regel. Es gibt immer Ausnahmen, es kann natürlich auch einmal eine Komplikation auftreten, die sind aber Gott sei Dank sehr selten. Die robotische Chirurgie hat natürlich auch in die bariatrische Chirurgie Einzug gehalten, leider, muss ich sagen, noch nicht in Hollabrunn. Die Robotik greift überall dort Platz, wo mehrere Disziplinen mit dem Roboter arbeiten können, und wir haben in Hollabrunn ja die Chirurgie und die Gynäkologie, aber keine Urologie, und die Urologen waren eigentlich so die ersten, die im Bauchraum mit dem Roboter sehr erfolgreich operiert haben. Ich habe die Freude gehabt, das auch ein bisschen mehr anschauen zu dürfen vor kurzem. Das ist eine tolle Technik, die auch für komplexere Situationen wahrscheinlich Vorteile bringt. Sonst ist es so, dass die Laparoskopie von den Ergebnissen ebenbürtig ist. Wir haben uns das jetzt auch vor kurzem einmal auch von den Daten angeschaut. Es ist ein wesentlicher Vorteil, es ist für den Chirurgen bequemer, was ja auch nicht unwichtig ist. Und bei komplexen Eingriffen, die sehr lang dauern und schwierig sind, ist es sicher ein Vorteil, wenn man an der Roboterkonsole sitzen kann, relativ entspannt und auch andere Bewegungsfreiheiten hat als mit dem laparoskopischen Instrument. Das ist die Zukunft.
Ich würde nur gerne auf das CO2 eingehen, bevor du die nächste Frage stößt. Weil das so ein bisschen gruselig klingt, nicht? Man leitet da Gas in den Bauch ein. Nicht? Der Grund ist, wenn ich das richtig verstehe, dass man dann sieht, beziehungsweise dass man sozusagen diese Instrumente bedienen kann, oder?
Genau. Also sonst würde man eben mit einem großen Bauchschnitt in den Bauchraum hineingehen, damit man die Organe freilegen kann, um die es bei der Operation geht. Und in der Laparoskopie schafft man sich mit dem CO2 eine künstliche Hülle. Das sind ein paar Zentimeter, wo die Bauchdecke abgehoben wird von den Strukturen, und man kommt überall sehr schön hin. Das, was wir beim Anfang der Operation immer sehen, ist viel Fettgewebe, klarerweise. Das ist ja der Grund, warum wir die Operation machen. Die Leber ist meistens sehr groß und dominant im Oberbauch. Und da haben wir auch sehr gute Erfolge gehabt, eben mit der Vorbehandlung der Patienten. Sei es jetzt eine spezielle Low-Carb-Vorbereitungsdiät, eine Formula-Diät, es gibt das Leberfasten, was wir sehr gerne einsetzen, und es gibt eben die Spritzen, die wir dann auch bei speziellen Patienten vorher einsetzen, damit wir auch ein leichteres Operationsgebiet vorfinden und die Operation leichter geht und damit komplikationsärmer und kürzer. Das ist auch immer so. Wie lang dauert so eine Operation? Ist auch immer so eine Frage, die ganz wichtig ist zu stellen. Hängt von der Operationsart ab, aber auch sehr viel vom Patienten selber. Aber in der Regel kann man sagen, dass eine Schlauchmagenoperation ein bisschen unter 1 Stunde dauert und eine Magenbypass-Operation ein bisschen über 1 Stunde, je nachdem, wie gut es geht. Und damit ist es ein Eingriff, der für den Patienten wenig belastend ist.
Ich stelle jetzt die Frage. Wenn jetzt in der Bevölkerung vom Magenbandel gesprochen wird, was versteht dann der Chirurg darunter?
Genau, das Magenband war einer der ersten minimalinvasiv durchgeführten Eingriffe, die Ende der 90er Jahre wahnsinnig populär waren. Wir haben das auch in unseren Anfängen der Adipositaschirurgie eingesetzt, sind aber dann nach ein paar Jahren draufgekommen, dass das eigentlich keine erfolgsversprechende Methode ist, weil man baut einen mechanischen Widerstand ein. Man legt einen Kunststoff sozusagen, der an sich gut verträglich ist, um den Mageneingang, und verstellt den von außen durch Flüssigkeitseinfüllung wie bei einem Port, über ein Portsystem, so ähnlich wie bei einer Chemotherapie. Ein Port kann man Flüssigkeit einfüllen, damit das Band enger machen und wieder abziehen, um es weiterzumachen. Nette Idee. Das Problem war nur, dass die Speiseröhre nicht mitgespielt hat. Die Speiseröhre ist ein Muskelschlauch, der einen Widerstand nur bedingt überwinden kann. Und wenn da jetzt ein starker Widerstand ist, dann wird sich diese Speiseröhre immer weiter ausdehnen, sodass diese Patientinnen und Patienten dann mit sackförmigen Speiseröhren dann zu uns kommen und Man muss das Band entfernen und hoffen, dass die Speiseröhre sich wieder erholt. Und dann nimmt man das Band einmal entweder nur raus oder man wandelt es dann eben um in eine andere Operation. Die Methode ist praktisch verlassen. Es gibt noch ganz wenige Indikationen für ein Magenband, wenn gar nichts anderes geht. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben aber in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren keine Bänder mehr eingebaut. Man kann ein Band zusätzlich geben zu einer Magen-Bypass-Operation, um diesen restriktiven Effekt nochmal zu verstärken, damit sich dieser Magen-Pouch, wie wir das nennen, der kleine Magenanteil, nicht so gut ausdehnen kann. Ja, macht man in speziellen Fällen.
Nach der Operation, nicht? Weil jetzt gehen wir mal davon aus, dieser Eingriff ist vorüber, nach 2 Tagen bin ich wieder in meinem häuslichen Umfeld, wer dann wahrscheinlich relativ rasch merken, dass ich erstens weniger Appetit, zweitens weniger essen kann, rein mechanisch, dann im günstigsten Fall nehme ich dann sehr viel Gewicht an. Jetzt, wenn ich eine sehr große Körperfülle habe, dann habe ich ja, umkleidet mich ja die Haut, die geht, glaube ich, in einem gewissen Alter dann nicht mehr in dem Maße zurück, wie man sich das wünschen würde. Ist das dann auch noch Thema für den bariatrischen Chirurgen oder verlassen wir da dann das Thema in eine andere Disziplin?
Ja, wir sehen uns da natürlich auch aufgefordert und als Begleiter der Patienten. Wenn die Gewichtsabnahme so nach eineinhalb Jahren zu einem Plateau kommt, von dem es dann noch einmal ganz leicht nach oben gehen kann, das muss man auch immer dazu sagen. Der Körper ist ja ein Meister in der Adaptation, sodass ein bisschen eine Gewichtszunahme auch normal ist, nicht bei allen Patienten. Und dann kommt es relativ häufig, ein bisschen abhängig vom Bindegewebstyp, und Frauen sind ein bisschen mehr benachteiligt als Männer. Also vielleicht spielt bei den Männern die Körperform jetzt auch nicht so die große Rolle für viele in der Eigenwahrnehmung, aber wir operieren generell ja auch mehr Frauen mit Magenoperationen oder Magen-Bypass-Operationen als Männer. Und so ist es dann auch im Langzeitverlauf. Wenn die Haut einen Überschuss zeigt am Bauch, an den Oberschenkeln, an den Oberarmen, dann sind wir auch als Allgemeinchirurgen, die wir sind, aufgerufen, das zu korrigieren. Wir machen das auch gerne in Hollabrunn. Und das sind dann diese Wiederherstellungsoperationen, wo wir uns so ein bisschen mit den plastischen Chirurgen die Hand geben. Die sind recht froh, dass wir das übernehmen, weil die Menge an Patienten, wir operieren in Hollabrunn ungefähr 270 Patienten pro Jahr, so durchschnittlich. Mit diesen Korrektureingriffen sind es dann auch noch mehr. Und wenn wir alle diese Patienten zum plastischen Chirurgen schicken würden für eine Wiederherstellungsoperation oder die dafür in Frage kommen, dann würden die das nicht schaffen. Das heißt, die sind froh, wir haben da ein gutes Übereinkommen mit ihnen, mit Ausnahme der Bruststraffung. Natürlich nehmen Frauen auch dort Fettgewebe ab, wo sie es vielleicht nicht abnehmen wollen. Und da gibt es dann natürlich auch die Notwendigkeit für einige, da korrigierend einzugreifen. Das machen die plastischen Chirurgen sehr schön. Aber auch da, das ist dann wahrscheinlich die nächste Frage, gibt es Bewilligungen von den Gesundheitsträgern, von den Versicherungen, auch manchmal für die Brustreduktion. Das ist dann eine Einzelfallentscheidung. Aber generell für die Wiederherstellungsoperationen können die Patienten um Bewilligung ansuchen. Und es wird ihnen auch meistens gewährt, wenn entsprechende Kriterien erfüllt sind. Die wollen dann immer einen niedrigen Body Mass Index. Das ist dann manchmal ein bisschen ein Diskussionspunkt, weil wenn jemand mit einem Body Mass Index von 60 operiert wird und dann nur mehr 40 hat, dann ist das ein Wahnsinnserfolg. Aber für die bewilligende Stelle, die sagen, naja, es muss aber schon unter 30 sein. Und da gibt es dann manchmal Diskussionsbedarf. Aber generell ist es so, dass auch diese Operationen gern bei uns gemacht werden.
Wir haben jetzt über Indikation, OP-Techniken und Nachsorge gesprochen. Oliver, bevor du zum Appell aufrufst, würde mich nur interessieren, weil Sie schon gesagt haben, mehr Frauen sind bei Ihnen. Wie schaut es überhaupt mit den Zahlen in Österreich aus? Adipositas betroffenen Menschen?
Genau, vielleicht muss man kurz den Begriff Adipositas noch ein bisschen einordnen. Wir Mediziner sind mit dem Body Mass Index nicht restlos glücklich. Wir würden eigentlich gern mehr abgebildet sehen im Bauchumfang im Vergleich zur Höhe, aber der Body Mass Index hat sich halt international seit vielen Jahren durchgesetzt und ist halt noch immer das Maß, das herangezogen wird, auch für die Bewilligungen. Von Adipositas spricht man ab einem Body Mass Index von 30, von Adipositas Grad 2 ab einem Body Mass Index von 35 und Grad 3 ab 40. Und dann geht es halt noch nach oben weiter. In Österreich sind ungefähr 19% der Männer mit einem BMI von 30 behaftet und Frauen immerhin auch bei knapp 17%. Das heißt, es betrifft in dem für uns unteren Bereich des Body Mass Index eher mehr Männer als Frauen, aber es gleicht sich dann weiter oben aus. Und in Österreich kann man ungefähr sagen, 2-3% haben einen Body Mass Index von über 40. Und weltweit, da gibt es auch sehr schöne oder nicht so schöne, aber interessante Zahlen, dass sich die Adipose das nämlich in den nächsten Jahren deutlich entwickeln wird. Vor allem in den Ländern, die Schwellenländer sind, Entwicklungsländer, dort ist der größte Anstieg. Aber auch in Europa und in der westlichen Welt müssen wir uns da sozusagen nicht verstecken. Und man geht davon aus, dass in 2030 ungefähr 50% aller Menschen ein Übergewicht haben werden oder adipös sind. Also das ist ein wirkliches Thema, das auch in den Medien immer wieder ein bisschen kommt, aber nicht so, wie wir es gern hätten, weil da ist ein Trend, vor allem in Europa zu sehen und in Nordamerika und in Indien und in China, der wirklich beeindruckend und erschreckend ist. Weil diese Welle von, ein prominenter Chirurg in Österreich hat einmal gesagt, die Welle der Adipose, das zieht einen Tsunami an Diabetes nach sich. Also das ist wirklich so, dass diese Krankheiten Hand in Hand gehen und je mehr die Adipose das ansteigt, desto mehr werden wir auch Typ 2 Diabetes sehen und behandeln müssen.
Peter, du hast schon eingeleitet, wir können niemals das Thema zur Gänze beantworten, wir können niemals das Thema zur Gänze bearbeiten, darum wählen wir irgendwann einen Ausstieg und diesen Ausstieg wählen wir in der Regel mit der Anfrage eines Appells an unseren Gast, nämlich einen Appell an die Zuhörerinnenschaft, beziehungsweise an uns beide auch, nicht? Also uns treffen ja die meisten Themen auch, nicht? Und wir haben.
Ich glaube, du solltest weniger Bananen essen und den deinen BMI wirst du mir wahrscheinlich dann off-records verraten.
Ja. Ich glaube, ich bei 24.
Das kann man rechnen.
Ja, womöglich. Also ich glaube, das ist auch ein guter Tipp an die Zuhörerinnen. Man kann im Internet durchaus diese BMI-Rechner bedienen. Die liefern ganz gute Ergebnisse. Man muss halt nur das Gewicht und die Körpergröße wissen, sonst ist man da auch ein bisschen aufgeschmissen.
Ja, aber um das noch auf den Punkt zu bringen, der Bauchumfang ist wahrscheinlich der wichtigere Parameter. Ja, weil dort spielt sich dann sozusagen die Metabolik ab, der Stoffwechsel. Und je größer ein Bauch ist, desto größer ist die Leber und das Viszeralfettgewebe, das Fettgewebe im Bauchraum. Und das macht krank. Das ist der wesentliche
Punkt. Und du als Sportler hast wahrscheinlich einen höheren BMI, weil du ganz viel Muskelmasse hast.
So ist es.
Macht natürlich einen Unterschied.
Womöglich. Womöglich. Nichtsdestotrotz. Ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Herr Oberst?
Mir sind ein paar Punkte ganz wichtig. Wir haben am Anfang gesprochen über das Stigma Adipositas. Versuchen Sie, Menschen mit Adipositas nicht als willensschwach, als faul, als Loser zu betrachten, sondern als Patienten und als Menschen, nicht Patienten sind sie ja noch nicht, aber Menschen, die ein Problem haben. Und gegen dieses Problem kann man was tun. Es muss nicht immer gleich die Chirurgie sein, aber, und das ist ein bisschen ein Appell vielleicht auch an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, denken Sie daran, bevor man das zweite, dritte Medikament gegen den hohen Blutdruck aufschreibt, dem Patienten einmal zu sagen, das Gewicht ist das Problem und ihm nicht zu sagen, essen Sie weniger, bewegen Sie sich mehr, weil das bringt nichts. Das ist ein, glaube ich, ein wichtiger Appell. Das ist eine Krankheit, die man mit mehr Bewegung und weniger Essen nicht in den Griff kriegt. Das ist ein Teil davon, aber wahrscheinlich der kleinere Teil. Die Medikamente haben wir angesprochen. Die sind eine gute Methode, wenn man sie sich leisten kann. Das muss man leider auch dazu sagen. Und die Chirurgie ist in einem bestimmten Bereich, jetzt sind wir wieder beim Body Mass Index, als Therapieform anerkannt und wir können das in Hollabrunn sehr gerne anbieten.
Vielen Dank. War wirklich ein interessantes Gespräch. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Wer meine nächste Banane gleich streichen.
Ich werde es kontrollieren. Danke, dass Sie da waren. Fein war's.
Hat mich sehr gefreut.
Danke.
Danke, Oliver.